Herzlich willkommen zu Geschichten querbeet, einem Podcast-Angebot über Aktuelles und Persönliches aus Politik, Sport, Wirtschaft und Familie. Ich bin Martin Asmuth und rede mit 10 spannenden Gästen, die ihr so vielleicht noch gar nicht kennt, über ihre Herausforderungen während der Corona-Zeit und was sie so beschäftigt. Ihr alle seid eingeladen, für gut mal eine halbe Stunde auch die Perspektive zu wechseln. In Folge 8 geht's um die Wirtschaft. Dort hatte Dominik Fehringer eine ganz persönliche Herausforderung zu meistern. Er ist nicht nur Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Ortenau, einem der flächenmäßig größten Landkreise in Baden-Württemberg. Er war nämlich auch am Coronavirus erkrankt. Und Dominik gehört keiner Risikogruppe an, hat aber am eigenen Leib erfahren müssen, dass Corona keine normale Grippe ist. Wir reden über erfolgreiche Wirtschaftsförderung in Pandemiezeiten, Digitalisierung, China und natürlich über seine Corona-Erkrankung. Ich bin Martin Asmuth, vom Beruf bin ich Bürgermeister der Gemeinde Hofstetten und mache diesen Podcast als Hobby in meiner Freizeit. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Hallo, lieber Dominik Fehringer, Geschäftsführer von der Wirtschaftsregion Ortenau. Schön, dass du bei der heutigen Folge auch mit dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Dominik, was ist die WRO? Wofür steht die Wirtschaftsregion Ortenau? Unser heutiges Thema soll ja ein bisschen aus sein, Corona und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft.
Ja, also zunächst mal zur Wirtschaftsregion Ortenau ganz allgemein. Es handelt sich bei der WRO um eine regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit 56 Gesellschaftern. Davon sind 53 Kommunen, dann ist noch der Landkreis und die Kammern mit dabei. Das ist im Grunde von der Struktur her nichts Außergewöhnliches. Man findet diese Zusammenschlüsse aus Kommunen oder auch aus mehreren Landkreisen in ganz Deutschland. Was die Wirtschaftsregion Ortenau so besonders macht, ist eine unheimlich starke Beteiligung aus der Wirtschaft. Die Ortenau ist geprägt durch eine unheimliche Vielfalt an mittelständisch geprägten Industriebetrieben. Und mit Gründung der Gesellschaft kamen auch kurz danach die ersten Unternehmen mit dazu, die den Kommunen signalisiert haben, hör zu, wenn ihr Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung betreibt, macht es doch Sinn, dass wir als Unternehmen uns da auf die eine oder andere Art mit beteiligen. Und daraus entstanden ist der größte Wirtschaftsbeirat in der gesamten Republik, nämlich der heute 170 Unternehmen zählt. Und pro Jahr kommen da 5 bis 10 weitere Unternehmen dazu aus der Region, alles inhabergeführter Mittelstand. Und an der Schnittstelle zwischen Kommunalpolitik, zwischen Verwaltung, Industrie und mittelständischer Wirtschaft erzeugen wir sehr viele Synergien in ganz unterschiedlichen Bereichen.
Jetzt waren für dich als Geschäftsführer der WRO die letzten Wochen und Monate im Besonderen im Hinblick auf die Corona-Pandemie sicherlich nicht jeden Tag ein pures Zuckerschlecken. Wie hat sich eure Arbeit verändert und welche Rückmeldungen hast du vielleicht auch aus der Wirtschaft bekommen?
Ja, also in der Tat, ich meine, unser Geschäftsbetrieb hat sich über Nacht verändert gehabt. Schon ab der ersten Märzwoche galt für alle Mitarbeiter aus unserem Büro nach der Schließung des Büros Höchsteinsatz aus dem Homeoffice. Unser Büro wurde so früh geschlossen, weil ich auch schon Anfang März schon erkrankt war. Ich hatte mir Corona auf einer Messe im Ausland zugezogen, wo wir als Aussteller waren. In den vergangenen Jahren, das war unser großer Vorteil, hatten wir alle wesentlichen Prozesse digitalisiert. Und daher war die Umstellung auf Homeoffice für alle, für uns Gott sei Dank, nicht weiter schwierig. Allerdings hat das natürlich unser Portfolio hat diese Situation komplett durchgeschüttelt. In der Regel organisieren wir 50 bis 70 Veranstaltungen pro Jahr für ganz unterschiedliche Zielgruppen.
Und das ging ja mit den Beschränkungen auch so dann von einem Tag auf den anderen gar nicht mehr.
Richtig, genau. Wir haben uns in dieser Situation dann damit beschäftigt, diese ganzen Veranstaltungen, die natürlich zum Teil einen hohen Vorlauf haben, wieder abzusagen. Und genauso betroffen war der Messebereich. Wir sind auf 20 Messen national und auch europaweit als Aussteller aktiv. Auch die sind ja in der Folge durch Corona alle weggefallen.
Ich will da, Dominik, auch kurz einhaken. Du hast jetzt auch angesprochen, dass du selber auch an Corona, an Covid-19 erkrankt gewesen bist. Du hast das auch öffentlich gemacht. Wie war der Krankheitsverlauf bei dir persönlich und vor allen Dingen, wie geht's dir heute?
Ja gut, der Krankheitsverlauf scheint ja sehr individuell zu sein. Meine Frau war auch erkrankt, die hat es in 4 Tagen weggesteckt. Die Männergrippen sind ja, das weiß man ja seit langem, die sind etwas härter, schwieriger zu nehmen. Ich hatte in der Tat 4 Wochen damit schon zu kämpfen. Ich konnte, das war das große Glück für mich, von zu Hause aus sehr gut arbeiten, weil ich überhaupt kein Fieber hatte, aber starke Atemnot, die dann sehr unangenehm war, auch auf Dauer. Daraus hat sich dann auch eine beidseitige Lungenentzündung entwickelt. Alles in allem sehr unangenehm. Ich wollte das kein zweites Mal mehr ausprobieren. Aber ich kann mich glücklich schätzen, keiner von denen gewesen zu sein, die beatmet werden mussten oder notärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten.
Ja, trotzdem denkt man da bestimmt auch irgendwie im einen oder anderen Moment auch mal drüber nach, wenn man so sich dann auch ja mit der Wissenschaft und verschiedenen Krankheitsverläufen, die du sagst, ja auch sehr individuell sein könne. Da hofft man ja schon, dass es bei einem in Anführungszeichen relativ glimpflich dann auch ausgeht, ne?
Ja, sicher, klar. Ich meine, die Situation war unangenehm, gerade weil ich ja zu den ersten 1000 Fällen auch in Deutschland gehörte und die Ärzte da noch etwas ratlos waren, zum Teil auch noch nicht ausgerüstet waren in den Praxen mit Schutzmaterialien und deshalb auch darum gebeten haben, bitte bloß nicht vorbeizukommen. Das ist natürlich, im Grunde ist man das ja nicht gewohnt, ne, in unserem Gesundheitssystem, sondern man wird immer sofort behandelt. Und die Unsicherheit, die auch von ärztlicher Seite ausging zu Beginn, ja, das war sicher eine ganz unangenehme Situation. Aber ich war in der glücklichen Lage, dass es keiner ärztlichen Behandlung bei mir bedurfte.
Du bist gut von deiner Frau dann versorgt worden.
Ja, unheimlich. Wir haben uns da gegenseitig gestützt.
Hattest du irgendwo einen Punkt, wo man sagen kann, da hat man gemerkt, es wird besser, man ist so über den Peak dann auch hinweg?
Ja, also es war ein schleichender Prozess nach unten und wieder ein schleichender Prozess nach oben. Die Wiedererlangung des Geruchs- und Geschmackssinns hat sehr lange gedauert. Ich war also 3 Wochen völlig ohne Geruch und ohne Geschmack. Habe auch stark abgenommen. 15 Kilo ungefähr. Und aber man spürt dann natürlich schon, dass es wie bei einer Grippe auch, dass es irgendwann wieder aufwärts geht.
Ja, das Thema Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, das ist ja eines der Hauptmerkmale, das ja ganz viele auch so auch als Diagnose dann auch mit erhalten habe. Gut und vor allen Dingen erfreulich, dass es bei euch beiden dann am Ende auch tatsächlich so ausgegangen ist, dass ihr beide dann auch ist die Wahrnehmung im Gespräch jetzt auch wieder hergestellt seid.
Ja, in der Tat. Es geht uns beiden wieder gut.
Wobei ein Marathonlauf du jetzt vermutlich nur nicht angestrengt hast.
Nein, auf Sport verzichte ich derzeit noch, weil es doch mit dem Atmen, ich spüre immer noch, dass ich da noch nicht die volle Kapazität wieder habe. Aber mit langsamer Bewegung, Spaziergängen in unserem wunderschönen Schwarzwald ist ja für beste Erholung garantiert.
Ja, und schon wieder kommt der Wirtschaftsförderer durch. Dominik, Corona und die Wirtschaft, inwieweit sind jetzt gerade auch die Wirtschaftsbeiräte, die knapp 200 Unternehmen, die sich auch in der WHO engagieren, auch auf dich zugekommen und haben gesagt, Mensch, unser Umsatz bricht weg, unser Geschäftsmodell ist vielleicht von heute auf morgen in Frage gestellt. Was hat sich da in der Rückmeldung zu dir verändert?
Gut, wir hatten natürlich ständigen Kontakt zu unseren Unternehmen, den wir aber auch unterjährig immer haben, nachdem wir ja die persönlichen Begegnungen bei unseren Veranstaltungen sehr intensiv pflegen. Haben wir dann einfach auch zum Telefonhörer gegriffen. Viele haben uns auch angerufen. Und eines ist klar, in schwierigen Zeiten hat Wirtschaftsförderung Hochkonjunktur. Und es haben sich deshalb mit Beginn der Krise bei uns rasch neue Themenfelder aufgetan. Und wir konnten da mit unseren Aktivitäten auch ganz breit ansetzen. Ja, also begonnen haben wir beispielsweise mit dem Aufbau unseres Blogs coronameistern.de. Der auch von Unternehmen aus ganz Deutschland Beachtung gefunden hat, weil wir eben so früh dran waren, waren wir da immer so ein, zwei Wochen voraus. Und auf diesem Blog, da geht es thematisch um konkrete Hilfestellung für Unternehmen in der Krise. Den halten wir bis heute aktuell.
Wirtschaftshilfe etc. Ne?
Genau, Inanspruchnahme, Soforthilfen, ja. aber auch ganz konkrete Managementhilfen, wie man im Unternehmen jetzt Krisenmanagement betreibt, wie man da vorgehen muss mit Checklisten und so weiter. Und das wurde von den Unternehmen ganz dankbar angenommen. Ja. Und darüber hinaus haben wir dann die Seite heldenprodukte.de aufgebaut. Das ist eine Seite, auf der gezeigt wird, welche grandiosen Ideen mal wieder aus der Ortenauer Unternehmerschaft kommen, die dazu beitragen, die Krise abzumildern. Es wurden konkrete Produkte entwickelt, beispielsweise ein berührungsloser Türöffner vom Industriebetrieb Zimmer oder Ada Cosmetics in Kehl ist umgestiegen von der Shampoo-Produktion auf die Desinfektionsmittelproduktion oder unser Mitglied Schneeweiß ist umgestiegen auf Maskenproduktion. Also da gibt es ganz vielfältige Beispiele.
Das fand ich gerade so bemerkenswert, die Heldenprodukte, wie man innerhalb von kürzester Zeit dann auch es geschafft hat, jetzt gerade auch Unternehmen, Mitglieder der WHO, in einer anderen Produktpalette auch auf die Schnelle zu unterstützen, damit einerseits natürlich auch dieses Produkt dann auch, das ja gebraucht wurde, auch nachgefragt werden konnte und damit auch, wie du auch selber sagst, Wirtschaftsförderung auch nochmal einen ganz neuen Schub bekommen hat.
Ja, also uns war wichtig, da ganz konkrete Unterstützung zu leisten, nicht nur öffentlich ein Lob auszusprechen, sondern tatsächlich dann auch vertrieblich zu unterstützen. Und diese Seite heldenprodukte.de, die erfährt natürlich von uns ein besonderes Online-Marketing in Form von Ads, die wir bundesweit schalten, damit diese Produkte auch gefunden werden.
Jetzt war, du hast das ein bisschen auch angerissen, eure Herausforderung auch, sich ganz schnell auch zu digitalisieren. Vieles hattet ihr da schon auf den Weg gebracht. Ihr habt beispielsweise jetzt auch noch eine Digitalakademie in Planung. Was steckt da dahinter?
Ja, dahinter steckt also zunächst mal verbunden mit dem herzlichen Dank an meine Gesellschafter, also auch an dich, lieber Martin, dass im vergangenen Jahr diese Entscheidung gefallen ist, die WHO, ich sag mal, mit einer Umlageerhöhung zu unterstützen, damit wir im digitalen Bereich noch besser werden, als wir es bisher waren. Wir haben daraufhin das gesamte Geschäft des Online-Marketings bei uns ins Haus geholt. Das war früher externalisiert, das wurde von externen Agenturen abgebildet, die aber dann auch immer wieder Artefakte produziert haben. Das war alles nicht so ganz passgenau auf unsere Zielgruppen zugeschnitten. Und jetzt sind wir in der Lage, Online-Marketing für alle unsere Marken, für unsere breite Markenwelt selbst durchzuführen. Dazu gehören beispielsweise die Ansprache von Existenzgründern in unserem Bereich Startup Connect. Oder dazu gehört die Ansprache von Fachkräften aus ganz Europa und der Welt, die wir für die Ortenau und für die Unternehmen hier begeistern, mit unserer Marke arbeiten bei Weltmarktführern, leadingcompanies.de.
Ja, da hat man in gewisser Weise auch so eine Art Alleinstellungsmerkmal sich auch herausgearbeitet.
Absolut, ja. Wir sind seit 10 Jahren inzwischen in Europa auf industriellen Fachmessen unterwegs, aber auch auf freien Personalmessen und auf Career Days von Hochschulen, um dort Fachkräfte anzusprechen und zu begeistern, eine Arbeitsaufnahme in der in der schönen Ortenau ins Auge zu fassen.
Wo seid ihr da überall unterwegs? Mach international für uns doch vielleicht mal ein paar Beispiele.
Ja, nun, wir starteten vor 10 Jahren, als wir den Auftrag erhielten vom Vorstand des Wirtschaftsbeirates, um uns um den Fachkräftemangel zu kümmern, haben wir zunächst mal begonnen, andere Bundesländer zu beackern. Das ist heute ein Feld, von dem wir uns verabschiedet haben, weil der Fachkräftemangel nun flächendeckend in ganz Deutschland angekommen ist, auch die Ostbundesländer. Da gibt es praktisch kein Potenzial mehr, das man heben könnte. Wir sind daraufhin zunächst mal über die Grenze nach Polen. Wir haben in Frankreich auf der elsässischen Seite erste Anläufe übernommen. Aber die meiste Resonanz hatten wir da tatsächlich aus Osteuropa, sodass wir da ein Stück weit drauf fokussiert haben. Polen, Tschechien, die Slowakei, aber inzwischen auch viele Länder im Balkanbereich. Wir waren kürzlich in Serbien gewesen, waren aber auch in Ungarn, Bulgarien, in der Partnerregion Vidin, der Ortenau, in Rumänien. Also eine ganz breite Bandbreite an Ländern, die wir da angehen.
Die WHO war ja auch als Delegationsreise im vergangenen Jahr in China. Man hat sich meines Wissens ja auch sehr fundiert, zum Beispiel mit Global Playern wie jetzt Huawei auseinandergesetzt und da auch Überlegungen einer künftigen Zusammenarbeit angestellt. Was ist da Stand der Dinge?
Ja, richtig. Also die Delegationsreise wurde ausgerichtet vom Wirtschaftsbeirat der WHO. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch einige Gesellschafter diese Reise begleitet haben. Insgesamt war es eine Delegationsgröße von 40 Teilnehmern. Wir hatten die Reise organisiert, dauerte über eine Woche und hatten da 8 Städte und Bezirke auch in China besichtigt. Wir hatten immer direkte Kontakte zu den Parteispitzen vor Ort, von denen wir empfangen wurden, die uns dann auch vorgestellt haben, wie zum Beispiel Smart City Konzepte in China funktionieren. Und also für mich war das eine unheimlich beeindruckende Reise, weil es war mein erster Aufenthalt in China gewesen. Ich hatte viel gelesen und natürlich von unseren Unternehmern auch schon viel gehört. Aber so den direkten Einblick in Forschungsinstitute, in Universitäten, in Unternehmen, chinesische Unternehmen, den hatten wir ja alle noch nicht. Insofern war das dafür für alle Teilnehmer auch ein Stück weit neu beeindruckend, welche sag mal, technologische Tiefe dieses Land erreicht hat. Und man muss sich heute eingestehen, in einigen Bereichen, ich denke da besonders an die Gentechnologie oder auch an den Bereich künstliche Intelligenz, sind die Chinesen uns sicher um Längen schon voraus.
Also das wäre jetzt aber eine der Fragen gewesen. Wo hast du dann jetzt gerade in Bezug auf Technologien, auf Produkte schon Unterschiede wahrgenommen, wo die Chinesen vielleicht schon uns in Anführungszeichen vielleicht auch etwas abgehängt haben?
Ja, also das haben wir schon in einigen Bereichen erlebt. Also alles, was mit Smart City zu tun hat, mit Digitalisierung allgemein, da ist man in China schneller, jetzt nicht nur wegen der Datenschutzthematik, sondern einfach wegen einer ganz grundlegenden Offenheit auch gegenüber digitalen Produkten in der Bevölkerung. Und wir müssen einfach von unserer Sicht auf die Weltkarte uns gewahr werden, dass der Blick nicht nur transatlantisch gehen kann, sondern im wirtschaftlichen Bereich eben auch nach Osten gehen sollte und muss. Und das ist ja, ich sag mal, jetzt gerade im Verhältnis zu dem Thema Corona, das du vorhin angesprochen hattest, so bezeichnend. Ich meine, Themen der Nachhaltigkeit und eine Fokussierung auf die regionalen Möglichkeiten werden sicher in Zukunft vermehrt in den Fokus rücken, damit wir eben nicht mehr die Situation bekommen, keine Schutzausrüstung zu haben oder dass Lieferketten zu schnell zusammenbrechen und so weiter und so fort. Aber was ich für völlig vermessen halte und auch für Unsinn halte, ist, dass Zukunftsforscher jetzt ein Ende der Globalisierung voraussagen.
Also das kann ich mir noch schwer vorstellen.
Ja, also insbesondere wenn wir auf China blicken, blicken wir auf viele Jahrhunderte viele Jahrhunderte des erfolgreichen Welthandels zurück. Ja. Ein Blick ins 9. Jahrhundert, in dem das weltgrößte Seehandelsnetz Bestand hatte. Dort wurden schon unvorstellbare Mengen an Waren zwischen China und dem heutigen Nahen und Mittleren Osten transportiert. Ja. Also die Globalisierung ist nicht, wie wir es vielfach lesen, eine Erfindung des 20. Jahrhunderts oder des 21. Jahrhunderts, die nun schnellstmöglich durch Rückzug und Abschottung korrigiert werden müsste, ja, sondern im Gegenteil, viele Unternehmen profitieren gerade heute auch durch Aufträge aus China, weil dort nach Eindämmung des Virus ja die Produktion schon wieder hochgefahren wurden.
Also die Chinesen propagieren ja durchaus auch selbstbewusst, das ist ja absolut auch legitim, sozusagen die neue Seidenstraße in Bezugnahme auf globalisierte Welt und ihre Geschichte.
Richtig, genau. Und wir wollten aus diesen Erfahrungen, aus diesem reichhaltigen Erfahrungsschatz, den wir aus China mit nach Hause bringen durften, ganz konkrete Projekte ins Leben rufen. Und eines dieser Projekte besteht darin, du hattest Huawei angesprochen.
Da wäre ich jetzt noch drauf zurückgekommen, ja.
Dass wir mit diesem Konzern in Deutschland Kontakt aufgenommen haben. Der Deutschlandchef von Huawei war auch schon mehrfach bei uns in der Ortenau zu Gast. Ein aktuelles Projekt, das wir jetzt umsetzen. Huawei stellt uns Technologie bereit. Wir werden eine Einkaufsplattform für unsere Unternehmen, aber auch für die Kommunen zur Verfügung stellen. Die startet in wenigen Tagen. Die Produkte sind bereits importiert. Das wird jetzt noch bis ins Detail ausgearbeitet. Und der große Vorteil besteht dann darin, eine Einkaufsgemeinschaft zu haben. Und die Mitglieder der WHO, aber auch die Gesellschafterkommunen der WHO können dort zu sehr stark vergünstigten Handelspreisen diese Produkte von Huawei beziehen. Dazu gehören von der Serverstruktur bis hin zu digitalen Endgeräten ist da alles dabei. Also ein großer Mehrwert, den wir hier wieder durch diese Gemeinschaft WHO erzielen.
Du hattest vorhin auch mit zwei, drei Stichworten Smart Cities angesprochen. Da ist Huawei ja auch so als Entwicklungspionier mit dabei. Worum geht es da im Wesentlichen?
Also im Detail geht es darum, das Know-how von Huawei auch für unsere Kommunen zugänglich zu machen. Also in diesem Sinne wirklich aus Deutschland von China zu lernen. Dazu ist Huawei auch bereit, sämtliche Indikatoren, die in einer chinesischen Stadt anfallen, werden dort digital gemessen. Dazu gehört beispielsweise die Wasserversorgung oder Stromversorgung, Abwasser, da gehört aber auch Internet dazu. Und das für jeden Stadtteil. Und am Ende fließen diese
wahrscheinlich auch Verkehrsströme
etc. Verkehrsströme, Verkehrsströme, Straftaten, Gesichtserkennung. Da ist ja dann noch viel mehr, ich sag mal, einbezogen, was in Deutschland völlig unvorstellbar ist, zu Recht auch. Aber man kann eben einzelne Indikatoren herauslösen und sagen, das macht unheimlich viel Sinn, die Verwaltungen stärker zu digitalisieren und damit auch dem Bürger ein großes Stück entgegenzukommen, was die Kommunikation und Verwaltungsabläufe unheimlich vereinfacht.
Ja, wenn du jetzt das Thema Gesichtserkennung ansprichst, da bekommt vermutlich jeder Datenschützer automatisch direkt Nagelpilz.
Ja, ich im Übrigen auch. Ja. Es ist in China zum Teil natürlich schon für uns sehr ungewöhnlich, mit welcher Intensität das Ganze erfolgt. Aktuell sind auf chinesischen Straßen im öffentlichen Raum 450 Millionen Kameras verbaut. Das soll in den kommenden 2 Jahren ausgebaut werden auf 600 Millionen. Und damit wäre dann tatsächlich annähernd jeder Straßenzug überwacht. Und da werden ja dann die Bewegungsprofile auch aufgenommen. Also das ist sicher jetzt für eine westliche Demokratie kein Vorbild, ja, muss man ganz klar sagen.
Ja, das finde ich schon fast wieder ein bisschen unheimlich.
Aber, ja, also man spürt es natürlich nicht auf den ersten Blick. Ja. Auf den zweiten Blick spürt man es dann schon. Wenn man in Shanghai bei Rot über eine Ampel läuft, dann wird man sofort erkannt durch die Gesichtserkennung, die in der Ampel verbaut ist. Und es wird auch sofort ein Sozialpunkt abgezogen. Man wird also im Grunde dafür auch bestraft. Und bei vielen unregulären Fehlverhalten in der Öffentlichkeit führt das dann auch dazu, dass der Bewegungskreis nach und nach eingeschränkt wird. Also das ist für einen Westeuropäer sicher ungewöhnlich.
Ja. Ja, das glaube ich, kann man an der Stelle dann außer stehen lassen und auf den Punkt zurückzuführen, dass es ja in der Technologie Dinge gibt, die man für sich auch herauslösen kann, so wie du es auch selber schon formuliert hattest.
Richtig, wir verfahren da nach dem Prinzip, nehmt die Frucht und lasst die Schale liegen.
Ja, das finde ich ein sehr konsequenter Ansatz und ich will an der Stelle auch nochmal aufgreifen, auch voneinander lernen, sich miteinander zu vernetzen. Da gibt es ja durchaus auch Ideen der WHO, wo man anderen einen Schritt weit voraus ist. Was habt ihr da auf der Agenda?
Ja, jede Menge. Also zum einen betrifft es, ich sag mal, unser Portfolio. Wir bieten sehr viele Webinare für Unternehmer an, aber auch für den Handel haben wir während der Corona-Krise Webinare angeboten, wie man vom stationären Ladengeschäft umsteigen kann mit relativ wenig Aufwand auf Multi-Channel-Optionen, um die Krise besser zu meistern. Und vor allen Dingen wollen wir Vorreiter sein jetzt im Bildungswesen, in der Digitalisierung, weil wir ja alle gespürt haben, dass es so nicht funktioniert, dass großer Nachholbedarf besteht im deutschen Bildungswesen, sich zu digitalisieren. Da haben wir jetzt ein Konsortium gegründet aus internationalen Partnern, die unheimlich viel Erfahrung haben in der Digitalisierung von Schulen. Und die führen wir zusammen und werden Modellprojekte erstellen in der Ortenau, die dann eine Vorreiterrolle einnehmen können in der Digitalisierung von Schulen.
Also das finde ich auch ein unfassbar spannender Ansatz, weil gerade man jetzt in der Corona-Krise ja auch wahrgenommen hat, einige Schulen sind unheimlich weit in der Digitalisierung und da funktionierte das mehr oder weniger per Knopfdruck und in anderen Schulen wird noch das Arbeitsblatt ausgedruckt. Im Zweifel muss es ja der Schüler oder die Eltern dann abhole und in manche Fälle ist man immerhin schon so digital, dass man es dann einscannt und als PDF verschickt.
Ja, genau. Und ich meine, weitere Themen sind bei uns die Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben von Beginn an versucht, hier sehr positive Akzente zu setzen in Zusammenarbeit mit den regionalen Verlagen, tun das bis heute, zeigen also die Vielfalt der Produkte aus der Ortenau, zeigen auch die Stärke der mittelständischen Industrie, die wir hier haben, die Breite der Produkte, die hier entstehen. Weil es gab ja mal gerade zu Beginn, als Corona über uns hereinbrach, so einen Moment, wo man gedacht hat, jetzt geht aber die gesamte Welt unter. Und da haben wir dann mit viel Öffentlichkeitsarbeit eben gegengesteuert. Ja. Darüber hinaus planen wir jetzt die nächsten Veranstaltungen schon wieder im Bereich Tourismus. Da wollen wir auch vorne mit dabei sein. Wir haben Influencer eingeladen, die durch die Region reisen werden, weil wir da auch neue Zielgruppen ansprechen wollen. Und wir sind natürlich sehr, sehr intensiv in der Start-up-Förderung verantwortlich. Wir betreiben ja den Technologiepark in Offenburg und unterstützen auch das ZIG in Hornberg. Die Start-ups haben es jetzt in der Krise sicher ganz besonders schwer gehabt. Und wir haben dann Remote-Formate entwickelt, mit denen wir die vollständige Betreuung eben auch ohne persönlichen Kontakt fortsetzen konnten. Wir haben einen digitalen Hackathon durchgeführt mit 80 Teilnehmern, grenzüberschreitend, wohlgemerkt gemeinsam mit unseren Freunden aus dem Elsass, weil die Grenzen geschlossen waren, haben wir auch da gesagt, die digitale Welt bietet uns die Möglichkeit, eben den grenzüberschreitenden Austausch trotzdem aufrechtzuerhalten. Und dann haben wir da gemeinsam einen Hackathon durchgeführt mit tollen Ergebnissen, auch tollen Lösungen, digitalen Lösungen von Startups in der Corona-Krise.
Du hast ja jetzt zwei, dreimal auch die Startups so genannt. Da gibt es mit dem Black Forest Accelerator ja auch ein Tool, das in der Wirtschaft ja auch für besonders gut befunden wurde und auch entsprechende Fördermittel auch ja, generiert werden konnten. Was macht ihr da genau?
Ja, also mit Startup Connect, mit unserer Initiative zur Startup-Förderung, wurden wir ausgezeichnet vom Land Baden-Württemberg als beste interkommunale Startup-Initiative im Land. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Das war schon im vergangenen Jahr. Wir machen Folgendes. Die Existenzgründung hat sich in den vergangenen 10 Jahren extrem verändert. Vor 10 Jahren kamen Gründer, die beispielsweise an der Hochschule in Offenburg Maschinenbau oder Elektrotechnik studiert hatten, automatisch in den Technologiepark in Offenburg, ließen sich da mal beraten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Ja, wer heute in Offenburg studiert, der klappt sein Notebook zusammen, nimmt die Masterurkunde und stellt sich die Frage, wo gefällt es mir auf der Welt? Und da kann das Vancouver sein, Adelaide sein oder in Europa Zürich, München, Berlin. Ja. Die großen Hotspots, die immer noch ziehen. Und wir wussten, wir müssen nicht nur dasselbe bieten, dass es auch in Großstädten gibt, sondern wir müssen darüber hinaus noch besser sein und zusätzliche Angebote kreieren, dass der ländliche Raum für Gründer wirklich so interessant ist, dass er sich eben nicht für die Großstadt entscheidet, sondern für die Ortenau entscheidet. Dass er zum einen hier bleibt oder viel besser noch, dass er sogar aus Großstädten hierher kommt, um hier zu gründen, weil er sagt, hier sind die Voraussetzungen für mich besser als in Berlin. Und das schaffen wir auch nur wieder über diese Besonderheit unserer Struktur in der Wirtschaftsregion Ortenau. Durch den direkten Bezug, den wir zu den 170 Unternehmen haben, können wir natürlich Existenzgründer direkt anbinden an hochinteressante Weltmarktführer, die dann auch ihre Ideen in Produkte helfen, umsetzen zu können. Und das ist eine ganz besondere Leistung, die wir hier anbieten können, die mit unheimlichem Interesse auch von den Gründern in Anspruch genommen wird. Ein Beispiel dazu, also zunächst mal ist der Technologiepark Offenburg momentan voll ausgebucht. Wer da einen Raum will, findet im Moment keinen. Also insofern ist allein die Kapazität mit Vollbelegung schon Aussage genug, dass dieses System funktioniert. Aber bei meiner Messe in Serbien sind wir dort mal durch das dortige Startup Center gegangen, der Universität, und haben mit Startups gesprochen. Da ist mir eines aufgefallen, das smarte Fahrradhelme entwickelt hat, aber jetzt in Serbien keine Unternehmen findet, die so eine Idee in ein Produkt überführen könnten.
Und das wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich fehlt da ein Stück weit das Know-how, das dann irgendwie aus der guten lokalen Idee richtig dann auch umzusetzen.
Richtig, genau. Und diesen jungen Unternehmern habe ich angeboten, kommt doch in die Ortenau. Die wollten auch schon kommen. Corona hat es jetzt natürlich im Moment ein Stück weit verzögert. Die werden kommen, werden sich die Ortenau anschauen. Und wir werden versuchen, die für den Technologiepark, für die Region hier zu begeistern, dass sie ihr Unternehmen hier gründen und wir dann hier in der Region starke Partner finden, die durchaus in der Lage sind, solche Produkte dann auch auf die Straße zu bringen.
Vielen Dank, dass du den heutigen Spaß an der Stelle auch mitgemacht hast.
Sehr gerne. Ich habe zu danken.
Es gäbe noch 100 Themen, über die wir, glaube ich, auch noch vertiefend sinnieren können. Aber die Podcast-Hörer haben, glaube ich, auch noch andere Dinge zu tun, als uns beiden dann 3,5 Stunden auch noch zu lauschen. Und
das kann ich nachvollziehen. Und wer darüber hinaus informiert werden möchte, kann das gerne unter wro.de tun oder selbstverständlich auch gerne jederzeit bei uns anrufen, um zu einzelnen Projekten dann noch intensiver informiert zu werden. Herzlichen Dank für die Einladung.
Werbeblock aus. Dominik, sehr gerne. Bis demnächst wieder.
Jawohl, tschüss.